Ich begrüße Sie recht herzlich zu meinem zweiten Durchgang. Es tut mir leid, wie gesagt, für die das vorhin verpasst haben beim ersten Mal. Ich bin irgendwie heute Morgen leider mit der Bahn nicht so ganz pünktlich angekommen, weil die einen kleinen Leitungsschaden hatte. Und insofern tut es mir leid, wenn ich Ihnen jetzt sozusagen die Mittagspause klaue, weil der IMAP-Vortrag in die Pause verlegt worden ist. Aber ich sehe, Sie sehen noch relativ frisch aus. Ich glaube, Sie halten das durch. Dauert auch nicht ewig und danach kriegen Sie hoffentlich auch draußen noch was zu essen. Ja, in der nächsten halben Stunde, das ist, glaube ich, einer der kürzesten Vorträge, die ich jemals gehalten habe. Ich hoffe, also normalerweise eine Punktlandung hin, eine halbe Stunde hatte ich noch nie als Vorgabe. In der nächsten halben Stunde würde ich ganz gerne ein paar Vergleiche ziehen zwischen den drei IMAP-Servern, Kovia, Dovecot und Cyrus. Einfach, wenn man sich damit noch nicht so damit beschäftigt hat, ist halt immer die Qual der Wahl, was ist besser, was ist nicht besser. Im Endeffekt nimmt man das, was einem der Erstbeste empfiehlt, den man fragt, weil dann hat man jemanden, den man nerven kann, wenn man damit nicht klarkommt. Ist auch eine gute Taktik. Ja, so bin ich damals zu Postfix gekommen, ist ja auch was wert. Und ja, ich habe mal alles dazu zusammengetragen zu den drei Servern. Hintergrund von dem Vortrag ist ein Buch über POP3 und IMAP-Server, das ich zusammen mit einem Kollegen von mir geschrieben habe, wobei es in dem Buch erstmal nur um Kovia und Cyrus ging. Das war sauschwer, also das waren jetzt nicht ohne Scheiß, waren einfach 2,5 Jahre echte Recherchearbeit, weil einfach fast nichts dokumentiert war und wir teilweise Quellcode lesen mussten, um rauszukriegen, wie es funktioniert. Darum hat es auch ein bisschen länger gedauert. Dovecot ist darum in dem Buch noch nicht mit drin. Kauft fröhlich die erste Auflage, die zweite hat es dann mit drin. Also insofern räumt den Laden leer. Das ist der Hintergrund davon. Ich habe nur den Kovia und Dovecot-Teil auf dem Gewissen. Für Cyrus bin ich nicht der Oberprofi. Ich hoffe, ich kann alle Fragen nachher doch beantworten. Das macht mein Kollege und ich war auch sehr dankbar, dass ich Cyrus an ihn abschieben konnte. Also wenn anschließend hier jemand aus dem Publikum meint, meine Aussagen über Cyrus besser wissen zu können als ich, das kann durchaus sein, dann soll er sich nicht schämen und das einfach frei heraussagen. Okay, schauen wir uns mal ganz kurz an, womit wir es damit zu tun haben. Kovia IMAP ist ein uralter Mail-Server, existiert also schon im Prinzip seit man denken kann, gehört eigentlich zu einem kompletten Kovia Mail-Server-Projekt, also die haben auch einen Webmailer und die haben auch einen SMTP-Server und so weiter und so fort. Das sind allerdings alles Komponenten, die man nicht wirklich einsetzen möchte, also den SMTP-Server habe ich noch nie irgendwo in Betrieb gesehen. Eigentlich kennt man das nur als Kovia IMAP, das heißt auch im Nachfolgenden rede ich mal von Kovia, meine aber natürlich dieses Kovia IMAP-Produkt oder Projekt. Und ja, ist hauptsächlich dafür bekannt, dass es eigentlich keine Dokumentation dazu gibt. Wie gesagt, war viel Recherche nötig. Die Mailingliste war manchmal auch hilfsbereit, sagen wir so rum. Das war nicht immer ganz einfach, aber mittlerweile gibt es natürlich eine hervorragende Buchdokumentation, das wollen wir nicht vergessen. Ja. Und es kennen sich relativ viele Leute damit aus, das ist auch nicht schlecht, liegt auch daran, dass Kovia einfach relativ trivial ist. Und ja, kann man einfach benutzen, wir gucken uns später die Details dazu an. Dovecot ist der Neustarter von den ganzen dreien, gibt es erst seit einigen Jahren, der Frischling sozusagen. Hat mich durchaus überstaunt, wie schnell der aufgeholt hat und durchaus vielleicht auch die anderen überholt hat, dadurch, dass er relativ spät gestartet ist. Ist relativ einfach zu handhaben, ist vom Prinzip her sehr, sehr, sehr ähnlich wie der Kovia. Also wer den Kovia bedienen kann, kann auch Dovecot bedienen und andersrum. Ist relativ gut dokumentiert, die haben ein wirklich hervorragendes Wiki. Gibt pfiffige Features, gucken wir uns gleich an. Und man kann auch zum Beispiel Kovia und Dovecot sehr gut parallel betreiben oder sehr gut umsteigen. Das ist im Prinzip sozusagen etwas verfälscht ausgedrückt Kovia 2.0. Also wer das eine kennt und mag, der wird auch das andere kennen und mögen. Cyrus, der dritte, ist auch ein Urgestein, ist mal aus dem Uni-Projekt entstanden, wie das immer so ist. Bringt nicht so wirklich eigene Dokumentation mit. Mein Kollege hat da ganz genauso geflucht wie ich. Hat im Gegensatz zum Dovecot leider auch kein vernünftiges Wiki. Hat eine relativ brauchbare Mailingliste, natürlich eine hervorragende Buchdokumentation. Und ja, schauen wir uns mal die an. Authentifizierungen, wo unterscheiden sie sich? Im Endeffekt gar nicht mal wirklich. Sie werden sehen, dass so eigentlich fast dieselben Datenbanken und Begriffe bei allen dreien irgendwie stehen. Also ich kann natürlich immer irgendwie über Passwd und Shadow gehen. Das macht man heutzutage nicht mehr. Ich gehe eigentlich fast immer über die PEM-Bibliothek. Damit steht mir natürlich implizit auch alles offen, was ich über PEM ansprechen kann. Ja, zum UTM-Zufallsgenerator. Natürlich kann ich alle Formen von SQL-Datenbanken, LDAP und so weiter und so fort abfragen. Das können eigentlich alle drei. Das bringt im Unterschied nicht so viel. Alle drei bringen aber im Prinzip auch ihre eigene persönliche User-Datenbank mit, also eine Art Passwd-Shadow im Eigenbau. Ja, beim Kovia ist das die UserDB mit ein paar Tools, mit denen man auch Nutzer anlegen und löschen kann und verwalten kann. Bei Dovecot ist das eben eine hausgemachte Passwd, die heißt so, liegt aber im Dovecot-Verzeichnis. Und Cyrus bringt eben diese SasserDB mit. Dafür ist Cyrus mit am bekanntesten, dass es dieses Cyrus-Sasser-Projekt gibt, was man ja zum Beispiel auch bei Postfix und anderen Mailern mit einbinden kann, um dort Authentifizierung als generische Authentifizierungsbibliothek vornehmen zu können. Ist im Prinzip so eine Art zweites PEM. Ja. Pervers wird schon immer, wenn man von Postfix an Sassel, von Sassel an PEM und von PEM auf MySQL geht, das kann man machen. Aber im Endeffekt war das eigentlich mal die hauseigene Authentifizierungsbibliothek, die Cyrus mitgebracht hat. Das heißt, alle drei Projekte haben eigentlich auch hier im Prinzip das Rad jedes Mal neu erfunden. Korea hat einen Outdaemon, der seine Module kennt. Cyrus hat einen Cyrus-Sassel, der seine Module kennt. Doofcott hat einen Doofcott-Sassel, den man mittlerweile auch mit Post-its verheiraten kann. Der kann das mittlerweile auch. Das heißt, eigentlich von der Frage her, wo will ich meine Nutzer authentifizieren, geben sich alle drei nicht wirklich viel. Außer, dass es relativ gut begründete und sehr glaubwürdige Schilderungen gibt, dass man mit Cyrus-Sassel zumindest nichts mit dem Programmcode zu tun haben möchte, der da drin steckt, weil der wohl relativ katastrophal sein soll. Solange man es aber nur benutzt und mit einer eher mangelhaften Dokumentation klarkommt, funktioniert es, wenn es erstmal läuft. Schauen wir uns mal an, was vielleicht interessanter ist. Wie speichern die Server ihre ganzen E-Mails? Courier benutzt das Media-Format, was auch von Qmail bekannt ist. Das heißt, jede E-Mail liegt in einer einzelnen Datei. Dann gibt es eine kleine Ordnerstruktur, Current, New, Temp. Hat der eine oder andere vielleicht schon mal gesehen. Das heißt, wenn ich 500 E-Mails im Account habe, habe ich auch ein Verzeichnis, wo über kurz oder lang 500 einzelne Dateien dran liegen. Das Ganze ist gerade dazu gedacht worden, damals über NFS betrieben zu werden. Also ein Einsatz über einen Shared NFS-Server, der mehrere Nodes versorgt, ist überhaupt gar kein Problem, weil das Ganze file-locking-frei funktioniert. Also alle Locking-Probleme, die man dort vielleicht haben könnte, habe ich einfach nicht. Da gibt es einfach ein System, dass eben E-Mails zum Beispiel erst in ein Temp-Verzeichnis geschrieben werden und dann in den aktuellen Ordner raus verschoben werden, sodass gar nicht das Problem bestehen kann, dass jemand parallel auf dieselbe Mail-Datei zugreift, obwohl sie noch nicht fertig geschrieben ist und so weiter. Also das war geradezu Designziel von Maildir. Maildir Plus, so wie es jetzt da an der Tafel, an der Leinwand gerade steht, das ist im Prinzip ein aufgebohrtes Maildir-Verhalten, was heute eigentlich alle können. Da sind dann noch Quota-Dateien und so weiter mit rein definiert und Shared Folder. Das ist im Prinzip das, was man heute auch als Maildir so bezeichnen kann. Da hat man nochmal ein, zwei Extensions sozusagen dazu definiert. Wenn es die Datei gibt, dann soll er sich so und so verhalten. Großer Vorteil von Maildir, ich liebe dieses Zeug, es ist unkaputtbar. Ja? Weil es gibt die drei Ordner und solange ich die Zugriffsrechte auf diese Ordner nicht kaputt gemacht habe, funktioniert das System. Weil da drin liegen halt die E-Mails als Datei. Ja, was soll da kaputt gehen? Entweder die Mail-Datei ist da oder die Mail-Datei ist nicht da. Das heißt, ich kann sie auch löschen, ich kann damit manipulieren, was ich machen will. Ich kann Ordner umbenennen, alles gar kein Problem. Doofcott benutzt auch Maildir oder Maildir++, baut aber parallel dazu noch eine kleine Index-Datei auf. Die kann natürlich Locking-Probleme haben. Da gibt es dann auch verschiedene Ideen von Doofcott, wie man das lösen kann. Zum Beispiel, dass so ein IMAP-Server, die lokal auf der Platte hat, den Mail-Storage zum Beispiel per NFS bekommt, aber den Index lokal vorrätig hält, sodass er den nicht über NFS schreiben muss und so weiter. Und damit es auch vielleicht schneller geht, kommt man relativ gut damit klar. Und das ist sehr interessant, gerade für Größeninstallationen. Doofcott hat durch diesen einen kleinen lokalen Cache wirklich zwei Drittel oder auch teilweise mehr, weniger I.O. Habt ihr das jetzt verstanden? Also bis zu zwei Drittel weniger I.O. oder noch weniger, so rum. Ja? Denn I.O.-Last ist natürlich gerade in größeren Installationen wirklich ein Problem, wenn man erstmal 1000 IMAP-Sitzungen parallel hat, die alle mal kurz das Inhaltsverzeichnis von ihrer Inbox einlesen wollen und da sind 500 Dateien drin, ich muss die alle mal anfassen, dann habe ich natürlich ganz, ganz, ganz schnell 500.000 I.O.-Operationen und dann glüht die Platte. Ja, da braucht man also auch mit 7.2 SATA nicht anfangen, da braucht man bitteschön auch kein RAID 5 oder sowas dafür nehmen, das reicht nicht, ganz im Gegenteil, das macht es noch schlimmer. Das Einzige, was dann hilft, sind viele Platten und RAID 10 und das geht ins Geld. Und das Interessante ist wirklich, wenn man da einfach mal Doofcott drauf aufsetzt, was man auf selbe Media zeigen lassen kann, muss ich einfach parallel, ist ja dieselbe Struktur und der baut sich einmal kurz seinen Index drauf auf, dann spart er sich einfach zwei Drittel oder drei Viertel der ganzen Zugriffe, weil er die aus einer Cache-Datei holen kann und anschließend geht es der Platte relativ entspannt. Und verglichen mit, wir kaufen uns für viel, viel, viel Geld neue Platten oder neue SAN, ist der Wechsel einfach kurz in drei Stunden die Software eine schon sehr interessante Option. War wirklich verblüffend. Sieht man auch im Graphen sofort, zack, wir haben Doofcott eingeschaltet. Das ist auch der Grund, warum viele jetzt auf Doofcott umgestiegen sind. Ich auch. Und weil es quasi dasselbe ist wie Courier, bloß mit Cache. Warum Courier keinen Cache braucht, weiß ich nicht. Ja? Ist vielleicht, habe ich jetzt nicht gesagt, aber so eine gewisse Form von Ignoranz auch. War schon immer so, machen wir weiter so und wenn ihr das wollt, ist euer Problem und jetzt laufen den halt so ein bisschen, ehrlich gesagt, die Nutzer weg. Bricht mir das Herz, bin seit 10 Jahren mit Courier groß geworden, aber es ist leider so. Argumentativ kommt man dann nicht weiter. Cyrus hat sowas Ähnliches, die haben auch im Prinzip eine Mail-Struktur, klar, die müssen ihre E-Mails ja auch auf die Platte speichern, die haben aber eben im Gegensatz zu Doofcott eine zwingende Datenbank. Das heißt, wenn der Index von Cyrus im Eimer ist, dann funktioniert da nichts mehr. Ja? Dann kann ich das Ding recovern, dann kann ich ein Recovery-Tool drüber laufen lassen. Ich hatte mal einen Kunden in München, da hat das 8 Stunden gedauert. Und das ist denen alle 3-4 Wochen passiert. Ja? Das heißt, da kann man dann wirklich einfach allen Mitarbeitern nur sagen, geht Eis essen oder nach Hause, aber heute wird hier nichts mehr gemailt. Ja? Und wenn man das einfach auch mal 5-6 Monate debuggt, oder man muss immer warten, hat es eine Änderung gebracht, tritt es wieder auf, jedes Mal dauert das Cover 8 Stunden, dann kriegt man schon nachhaltig schlechte Laune. Und ich stand dann immer daneben und gesagt so, ja, meine Rede, was ich nicht habe, kann nicht kaputt gehen. Ja, hättest du keinen Index, könnte nicht meiner sein. Ja, nimm doch Kurier. Hätte damals volumenmäßig für die prima ausgereicht. Ist halt einfach der Nachteil davon. Interessant auch, der Patrick Vetter hat das mal im Linux-Magazin durchgemessen, Cyrus war mitnichten immer der schnellste Kandidat. Ja? Oftmal, gerade auf kleinen Servern, ist Kurier gar nicht mal so langsam, also wenn die Platte nicht am Anschlag ist, sondern nur so mittelmäßig ausgelastet ist, ist so ein schöner Kurierzugriff gar nicht mal so lang, verglichen mit, ich gucke erst in die Index-Datenbank, greife dann drauf zu, das heißt, das bewährt sich wirklich erst, wenn ich wirklich viel I.O. habe, wirklich große Sitzungen habe und den Cache dann auch ausspielen kann, wenn die Platte im Ruhezustand ist und sagt, gib mir was zu tun, dann ist es relativ egal, ob da ein Index drauf ist oder nicht. Und manchmal war sogar der Kurier auch schneller. Oder eben vielleicht erst recht Doofgott. Wo ich dann auch denke, okay, eigentlich war es auch teilweise gar nicht nötig, sich diese potenziellen Probleme ans Bein zu binden. Nachteil vom Kurier, vom Cyrus ist eben, das benötigt alles File-Locking. Ohne die Datenbank geht es nicht. Das heißt, mit dem NFS-Share ist dann nichts los. Und der Frank hat ja vorhin den Vortrag über den Cyrus-Mörder-Cluster gehalten. Ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches, weil er noch hier ist. Aber nach allem, was wir darüber wissen und so wie wir es auch im Buch haben, geht es nur, dass halt, wenn ich einen Cluster aus mehreren IMAP-Servern baue, die halt einfach immer nur für einen Teil aller Postfächer zuständig sind, aber ich kann momentan namens Cyrus-Projekt kein System bauen, wo ich 5 Nodes habe und jeder kennt alle Postfächer, weil sie sich sonst irgendwas scheren müssten und das funktioniert eben nicht. Das ist mit den anderen eben kein Problem. Ich baue Mail-Storage auf 5 Nodes, dann habe ich 5 Rechner, die das parallel einfach machen. Stichwort Backups ist auch so ein wichtiges Vergleichskriterium. Was man vielleicht nicht vernachlässigen sollte, gerade wenn es um E-Mails geht. Kurier, wir haben jetzt das Media-Verzeichnis. File-Locking brauche ich nicht. Insofern, ich mache einfach einen Rsync drauf oder ziehe das auf Tape oder weiß der Geier was. Habe ich die Daten, also alles, was unter Mail-Username liegt oder den kompletten Mailbaum irgendwo gesichert, dann habe ich ein Backup. Punkt aus Ende. Mehr ist nicht zu tun. Muss ich auch nicht anhalten, kann ich mal auf den Betrieb machen. Ich lese einfach sämtliche Dateien weg. Inkonsistenzen kann es nicht geben. Denn es gibt nie einen Zusammenhang zwischen zwei Dateien. In einer Datei, das ist die Mail, und wenn ich sie gesichert habe, habe ich sie. Wenn sie noch nicht fertig geschrieben war, habe ich sie halt nicht gesichert. Ich habe nie ein Problem, dass ich vielleicht Dateien wechsle, die im Index schon oder noch nicht drin sind oder irgendwie Inkonsistenzen auftreten können. Bei Doofcott ist das prinzipiell möglich. Doofcott wirkt jedoch damit, dass es im Zweifelsfall, wenn es ein Problem in der Index-Datenbank erkennt, das Ding einfach galant wegschmeißt und schnell neu aufbaut. Das heißt, im dümmsten Fall produziert das Ding ein bisschen mehr I.O. oder ein bisschen Rechenlast. Das ist aber nach dem Rückspielen von einem System ja durchaus kein Problem, soll er auch automatisch erkennen, wenn das mal der Fall sein sollte. Im dümmsten Fall lasse ich einfach einen Feind drüber laufen und lasse die Indexdateien einfach komplett einmal wegwerfen und er baut die einfach in Echtzeit auf. Das heißt, wenn dieser Index nicht vorhanden ist beim Login, geht Doofcott hin und sagt, hoppla, ich habe keinen und baut sich den. Denn Cyrus sagt, hoppla, ich habe keinen, ich kann nicht arbeiten, tschüss. Ne, das ist der Unterschied dabei. Das merkt man auch, wenn man von Kurier auf Doofcott umstellt, dann hat man einfach mal eine Stunde mehr Last. Ja, da hat unser System dann schon geglüht, weil jeder Login erstmal einen kompletten Indexaufbau zur Folge hatte. Aber das war im Laufe im Prinzip kein Problem. Unsere Nutzer haben das nicht mitbekommen. Es waren viele hundert Zugriffe parallel, so ist das unsere Platte natürlich dann für eineinhalb Stunden erstmal glühte, bis sie da quasi erstmal durch war. Und wer sich jetzt noch einloggt, weil er eine Woche im Urlaub war, das merken wir quasi kaum noch, dass da mal kurz ein Index zusammengerechnet wird. Ja, Cyrus geht eben nicht im laufenden Betrieb wegen Inkonsistenzen. Das heißt, ich muss das Ding für zumindest kurze Zeit einmal anhalten. Wenn es nur nachts um 2 ist, aber ich muss es zumindest einmal kurz anhalten. Soweit meine Informationen. Nee? Geht auch. Gut, ich habe ja gesagt, wie gesagt, ich mache keinen Cyrus. Ich habe das immer vermeiden können. Können wir uns daran unterhalten. Wie kommen die Mails in den Mail-Storage rein? Mailia ist ein allgemeines Verfahren, wie gesagt, ursprünglich eigentlich mal von Qmail irgendwie eingeführt. Das heißt, die Mailer können das. Das heißt, die müssen ja bloß in die Ordnerstruktur reingehen und diese Mails reinschreiben. Ja, das ist denen auch relativ egal, ob dein Kurier oder ein Doofcott oder was auch immer hinten drauf sitzt. Postfix und die anderen NCAs speichern das Ding einfach an die passende Stelle auf die Platte. Dazu muss er noch nicht mehr installiert sein, geschweige denn laufen. Wenn die Datei auf der Platte liegt, kommt irgendwann ein IMAP-Server an und liest diese Dateien eben wieder aus und liefert sie aus. Das heißt, sie treffen sich einfach im Dateisystem. Wie gesagt, für NFS zur Not auf unterschiedlichen Systemen. Doofcott kann das ganz genauso, dass der Mailer das direkt reinspeichert. Problem ist, dann wird der Index halt nicht aktualisiert. Das heißt, beim Login des Nutzers muss dann schnell der Index nachaktualisiert werden, weil ja sich Änderungen ergeben haben, die er nicht mitbekommen hat. Doofcott hat aber auch so ein Deliver-Programm, der das dann halt gleich in Echtzeit macht und mitschreibt. Das kann man sich überlegen. Das kann man benutzen, muss man aber nicht. Also wenn funktionierendes Postfix oder Qmail Extension Mail Setup hat, kann das auch einfach beibehalten und sagen, okay, die 2% mehr Last, die nehme ich halt einfach in Kauf, was soll's, dafür muss ich nichts ändern. Ja? Ist auch was wert. Cyrus hat früher auch so ein Cyrus-Deliver-Programm gehabt, damit es was in die Datenbanken reinschreiben konnte. Würde ich heute eigentlich nicht mehr empfehlen, weil man dann immer das Programm hochrütteln muss, damit er das reinschreibt. Mittlerweile ist es eigentlich State of the Art, das Ding einfach per NMTP zu übergeben über eine IP oder eine Socket-Verbindung. Das heißt, Cyrus macht seinen eigenen Dämon auf, horcht hinter euch die E-Mails per NMTP an und speichert sie selber an seine Datenbanken dann irgendwie ab. Da geben sich für die Postfix-Profis unter uns zwei kleine Unterschiede im Setup. Jetzt kleiner Exkurs. Erste ist halt, Postfix denkt, es ist Final Destination. Also ich bin dafür zuständig, ich speichere die E-Mails auf meine Platte. Und das zweite ist, dass man Postfix dann so einrichten sollte, dass Postfix ein Relay-Setup hat. Das sagt, ich bin nicht dafür zuständig, weil ich muss das ja noch per NMTP weiter routen an diesen Cyrus-Server, auch wenn er auf Localhost ist. Ja? Und dann sollte man eben auch das ganze, die ganzen Domains entsprechend als Relay-Domains eintragen und nicht irgendwie als sowas als My Destination und so. Aber das mal als Exkurs für die Leute, die das mal angehen oder umbauen wollen. Das würde ich mir vorher kurz überlegen, weil da hat man ein paar Vor- oder Nachteile sonst. Ja, so lassen sich die anderen Server clustern, wobei clustern jetzt immer ein dehnbarer Begriff ist. Zum einen ist natürlich die Frage, was mache ich zur Lastverteilung und zum anderen natürlich auch die Frage, was mache ich zur Ausfall, zur Erhöhung der Ausfallsicherheit. Bei Kurier habe ich vorhin schon kurz dafür geworben, ganz einfach, ich packe drei Maschinen hin statt einer, dann habe ich sowohl eine Ausfallsicherheit in der Breite und ich habe auch eine Lastverteilung, wenn ich das entweder mit Round Robin oder mit dem Load Balancer mache und so weiter. Mein zentraler Flaschenhals ist da natürlich ganz schnell der Festplattenspeicher, weil ganz egal, wie viel Nodes ich vorne habe, wenn die Platten hinten ran nicht hinterherkommen, dann nützt mir das einfach nichts. Da kann man dann viel Geld für den Waren aufgeben oder sich doch noch einen anderen Mechanismus überlegen, aber das ist dann natürlich schnell mein Problem. Das ist gar nicht mal unbedingt NFS. NFS klappt eigentlich relativ gut. Das ist dann wirklich einfach die I.O.-Fähigkeit der Festplatten, die da hinten dran hängt. Und die sind dann einfach relativ schnell der Flaschenhals. Doofcott macht im Prinzip ganz genauso, insofern ergibt sich da eigentlich keine große Änderung. Wie gesagt, diesen Index kann man außerhalb des Mail-Storage legen, sodass er eben nicht geshared wird, damit man Probleme aus dem Weg gehen kann. Hat natürlich dann wiederum den Nachteil, dass wenn sich jemand bei Node 1 angemeldet hat, ist dort der Index aktuell. Und wenn er zufällig mal auf Node 3 aufschlägt, ist er nicht aktuell, dann muss andermal aufgebaut werden. Aber das geht so ratzfatz, das ist wahrscheinlich nicht mehr Belastung, als wenn Kurier einmal gleich einmal durchlesen würde. Das gibt sich nicht viel. Im Laufbetrieb interessiert mich das ehrlich gesagt relativ wenig. Kann man also gut in Kauf nehmen und dann ist gut. Cyrus, da gibt es diesen Cyrus Murder Cluster. Das ist im Prinzip ein System, dass es ein Front Relay sozusagen gibt, was immer auch entscheidet, Nutzer A, der liegt auf Rechner 2, Nutzer B liegt auf Rechner 4 und dann die Verbindung an die jeweiligen Rechner durchroutet. Das gibt es für Kurier und andere Systeme auch. Ja? Also so ein IMAP-Proxy-Projekt gibt es für verschiedene. Da ist dann einfach der Nachteil, dass wenn halt der Rechner 2 ausfällt, ist damit auch sozusagen dieses komplette Areal dieser Nutzer, die dort liegen, weg. Jeder Rechner speichert das dann lokal. Das heißt, das hilft, meine Last zu verteilen. Ich habe halt einfach jeweils ein Viertel hier, ein Viertel hier, ein Viertel hier, ein Viertel da. Aber wenn ein Rechner weg ist, dann ist dieses Viertel eben weg. Das heißt, das ausfallsicher zu clustern auf zwei Maschinen ist dann natürlich entsprechend schwierig, beziehungsweise steckt so erstmal nicht direkt mit drin. Schauen wir uns ein paar stets beliebte und geliebte Features an, die diese mitbringen. Shared Folders. Bei Kurier kann ich da relativ viel machen. Ist leider hundsbeschissen bis falsch dokumentiert. Hat mich echt lange gekostet, das rauszukriegen im Detail, was sie meinen. Weil es auch teilweise nicht stimmte, was sie geschrieben haben. Ist jetzt aber gefixt. Ich kann zum einen jederzeit durch Symlinks auf der Festplatte eine Menge machen. Ja, Kurier geht einfach in das Mailverzeichnis rein und liest die Ordner aus, die da drin liegen. Wenn ich einen Symlink einfach von Nutzer A auf Nutzer B auf ein bestimmtes IMAP-Verzeichnis von ihm per Hand anlege, dann findet Kurier das und liest das aus und blendet diesen IMAP-Ordner von Nutzer B eben auch bei Nutzer A ein. Das kann man relativ einfach machen. Problem ist, das klappt natürlich erstmal nur für mich als Admin mit Root-Zugriff. Das ist nichts, was ich meinen Nutzern zur Verfügung stellen kann. Aber so für den Hausgebrauch kommt man relativ weit. Die Media Plus oder Plus-Plus-Technik gibt eigentlich auch die Möglichkeit, Shared Folders zu machen. Da gibt es dann auch so ein kleines System, das dann abgebildet wird. Hier bilde ich so eine Art virtuellen Shared Folder an und gehe doch bitte über das Dateisystem bei Nutzer B rein. Also quasi dasselbe Prinzip, bloß ohne Symlinks erstmal. Das geht auch. Das erfordert aber meistens von den Nutzern einfach einen Shell-Zugriff. Das geht also auf Rechnern, wo Leute auch arbeiten und sich einloggen können. Dann gibt es ein paar Kommandos, wo sie sich das selber einrichten können. Aber da muss ich einfach als Nutzer ans Dateisystem ran, mit meinen Rechten immerhin nur. Aber ich muss ans Dateisystem ran und damit klappt das einfach nicht als Provider, wenn ich einen Mail-Server irgendwie habe. Es gibt auch richtige Shared-Folders, wo ich also wirklich als Admin eine zentrale Config-Datei einrichten kann, dass es sowas gibt, wo jeder Nutzer dann auch sagen kann, ich gebe jetzt diesen Ordner eben über eine ACL-Regel an einen anderen Nutzer frei, das geht. Das ist eben, wie gesagt, sehr tricky, funktioniert. Problem ist, wo wir da dann auch Schwierigkeiten hatten, bei einigen Kurierversionen zumindest, dass dann teilweise alle Nutzer alle potenziell abonnierbaren Ordner gesehen haben. Und das ist natürlich beim Provider eine Katastrophe, wenn ich quasi eine komplette User-Datenbank sehe. Das ging ein bisschen mit den Versionen zusammen, war nicht immer ganz einfach. Also wer dort wirklich in Schwierigkeiten rennt, sollte dort dringend mal updaten. Das wurde dann später wieder repariert. Sofkot macht das zumindest, was diese Media und diese Dateitechnik angeht, ganz genauso. Cyrus ist, was wir sagen, mit Shared Fodern quasi der Lieblingskandidat. Da klappt einfach ein Fire-Admin einloggen, Rechte freischalten und läuft. Das ist in der Hinsicht, muss man wirklich lassen, das Unproblematischste, dadurch, dass sowieso alles aus den Datenbanken herauskommt, lösen das wohl einfach relativ klar und dann gibt man das frei und dann sehen die anderen das. Aufräumen in Foldern oder manipulieren. Wir haben schon gesagt, kopieren Wurfcode sind einfach nur die Dateien, die dort existieren. Lösche ich einen Ordner, ist er weg. Lege ich einen an, ist er da. Kopiere ich einen Ordner mit Copy oder Move oder sowas durch die Gegend, ist er auch da. Das heißt, ich als Admin kann dort machen, was ich will, gescriptet oder im Einzelfall, wenn jemand eine Mail aus dem Backup haben will, kopiere ich sie wieder rein. Ja, da spricht überhaupt nichts dagegen. Wurfcode genau das Gleiche, außer dass man eben wieder über seinen Index stolpert. Cyrus ist eben schwierig. Sie können das zwar alles automatisch ablöschen lassen, aber wenn ich einfach so dem im Laufbetrieb seinen Mailbestand irgendwie klaue oder manipuliere, dann ist in aller Regel ein Datenbank-Rebuild nötig und das kann eben Ärger geben oder dauert. Einfach so rummanipulieren klappt nicht. Mailfilterung mit Thief, Dovecot und Cyrus kein Problem, ist quasi auch das gleiche. Dovecot hat einfach den Cyrus-Code genommen und eine Runde aufgeräumt oder umgebaut. Courier hat das nicht. Es gibt ein, zwei Projekte, die dann unabhängig sozusagen von Courier auf Dateisystemebene das im Nachhinein reparieren und hin und her kopieren. Ja, da muss Courier eigentlich nichts damit zu tun haben. Wenn ich einen Filter habe, der die Mails durch die Gegend schiebt, kann das prinzipiell ja ein externes Programm machen, aber richtig toll ist es nicht. Also wer sagt, er will unbedingt Zielfilterung haben, der hat in der Vergangenheit immer die Empfehlung bekommen, ja gut, das ist ein Grund, dann bitte eben doch Cyrus nehmen. Das ist, ja, es ist dann wohl wert. Mittlerweile kann das Sofkot auch recht gut. Und aufgrund meiner Vorliebe zu Mailia, muss ich sagen, kann man dann eben, sorry, auch auf Cyrus Thief vielleicht wieder verzichten. Ja, die Zusammenfassungen sozusagen, die Resümee von dem Ganzen. Aus Sicht des Admins, Courier einschalten geht vergessen. Ja? Ich habe kaum einen Rechner, der so sorgenfrei funktioniert wie ein Courier IMAP-Server. Weil, wie gesagt, was er nicht kann oder was er an besonderen Dateien nicht hat, kann nicht kaputt gehen. Der braucht seine User-Datenbank, loggt sich eine ein, guckt, ob es existiert, liefert denen die Mails aus und dann ist gut. Ja? Keine Datenbank, kein Logging. Kein Index, fertig. Das soll auch kaputt gehen. Ja, und solange er läuft, läuft er. Und er ist jetzt etliche Jahre alt. Das heißt, ich kann mich nicht daran erinnern, zumindest, dass er uns jemals einfach mal abgestürzt ist, oder sich aus dem Speicher verabschiedet hätte. Ja, ich kann schön rummanipulieren, ist mir immer relativ wichtig. Und obwohl er doch relativ weit verbreitet ist, ist zumindest die Liste der Security-Probleme, an die ich mich so in den letzten Jahren erinnern kann, jetzt nicht großartig lange oder großartig aufwendig gewesen. Dovecot kann noch viel mehr, der hat insbesondere schöne viele Tuning und andere Parameter, an denen man schön rumspielen kann. Ja, Memory Mapping und Dateizugriffe und was man da nicht alles rumdrehen kann, wo man am Schluss aber sagt, ja, das setzt halt alles auf Yes, weil Turbo Boost, ja klar, machen, Memory Mapping, ja klar, meistens auch machen. Also das kann man zwar theoretisch wieder alles rumspielen und verändern, aber im Endeffekt will man es eigentlich nicht. Also Default-Einstellungen klappen auch ganz gut, aber man kann es. Was jetzt übrigens, damit da kein Missverständnis entsteht, nicht heißt, dass der Kurier das nicht hat. Man kann bloß vieles bei ihm einfach nicht konfigurieren. Also auch der Kurier hat durchaus ausgefeilte Techniken, um das Ganze zu beschleunigen. Der tut bloß nicht so, oder der sagt dem Nutzer nicht, du könntest abschalten, sondern er macht es halt einfach. Also zum Beispiel die Art und Weise, wie auf Dateien zugegriffen wird, dass die schon mal vorsortiert werden und so weiter, dass der Kopf nicht ständig springen muss, das macht Kurier einfach. Ich kann es bloß nicht konfigurieren, weil warum sollte man es abschalten wollen? Aber da steckt durchaus eine ganze Menge schon drin, also 50% der Dovecot-Features kriegt man bloß einfach nicht mit, dass die schon da ist. Cyrus. Ja, prima, man muss halt häufig oder viel mit diesem Fire-Admin-Tool irgendwie arbeiten, da muss man sich dann erstmal mit dem Syntax klar werden, von wegen, dass man Nutzer und Mailboxen anlegt und so weiter und so fort und verwaltet. Wer eine Hilfedatei lesen kann oder eine Help eingeben kann als Commander, der kommt damit auch klar, aber man geht relativ schnell oder relativ viel halt immer über dieses Programm, was für mich so ein kleines Totschlagkriterium ist für verschiedene Systeme, weil ich es ganz gerne mag, wenn ich ein Webfrontend für Nutzer habe, was nicht Programme starten muss. Also wenn ich einfach Sachen über Webfrontend für Nutzer regeln kann, und einfach durch die Existenz im LDAP oder MySQL Fakten schaffen kann, ohne dass ich jetzt da ein Programm starten muss, was irgendwelche Dateien aufbaut und irgendwelche Sachen regelt. Das war damals auch vor vielen Jahren der Grund, warum wir uns gegen Cyrus entschieden hatten, weil wir auch keinen Zusammenhang herstellen wollten zwischen dem Webserver mit dem Frontend und dem Mailserver. Die einzige Schnittstelle sollte eine LDAP-Directory sein und ich wollte nicht, dass der irgendwie Zugriff hat und ein Programm, was ich dort starte auf dem Webserver, bräuchte ja dann auch Zugriff auf den Mailspace, damit er dort irgendwas machen kann und ich wollte nie im Leben meinen Mailspace auf den Webserver exportieren für das Webfrontend. Punkt, den man vielleicht dabei bedenken kann. Ja, die freie Kühe, die freie Punktwertung sozusagen, sicher und stabil für den Kurier, den bringt nichts aus der Fassung, was nicht da ist, kann nicht kaputt gehen, habe ich schon gesagt, ist nicht immer langsamer, als sei denn, man überschreitet eine gewisse Anzahl, kann man aber ein bisschen schwer sagen, Pi mal Daumen 500 Nutzer, die sich auch parallel einloggen oder sowas, also wenn man wirklich feststellt, man hat viel IO-Weight auf der Platte, dann ist ganz klar, Kurier im Vorteil, wenn man sagt, bei Arbeit auf der Platte interessiert mich eigentlich nicht, weil so viel habe ich nicht, dann kann man es auch einfach mit Kurier weiterlaufen lassen, wenn man es erstmal installiert hat. Doofgott, funktional und pfiffig wäre meine wörtliche Zusammenfassung dafür, eben aufgrund vieler schöner kleiner Features. Was sehr schön ist zum Beispiel, ich kann Skripte starten, wenn sich ein Nutzer einloggt oder auch ausloggt. Das heißt, ich kann erstmal beim Einloggen einen Index-Rebuild für ihn ausführen lassen oder auch wenn ich eine Kurierdatenbank in Doofgott konvertieren möchte, kann ich da so ein kleines Migration-Tool machen, dass zum Beispiel die Liste der abonnierten Ordner einmal umgeschrieben wird. Ja? Im Prinzip bei Kurier heißt die Datei Kurier einmal subscribe, bei Doofgott heißt das Ding Subscription, beides eine Art, die Datei mit den Ordnerlisten. Ja? Also man hätte es auch gleich benennen können fast. Und über so ein kleines Startskript, was einfach kurz 3-4 Dateien oder Verzeichnisse umbenennt, wird aus jedem Kurier-Mailspace sofort ein Doofgott-Mailspace. Und das kann ich halt automatisch ausführen lassen, wenn er sich einloggt zum Beispiel und dadurch kriegt der Nutzer gar nichts mit, dass ich unter der Haube die komplette Software geändert habe, weil er halt alle Einstellungen migriert bekommen hat, die ja vielleicht noch dahinter stecken. Aber zum Beispiel auch sowas wie das Last-Login fällt, dass man gleich nach Datenbank sieht, wann hat er sich das letzte Mal eigentlich angemeldet. Klappt damit super einfach, weil ich halt einfach ein kleines Skript starte, was diesen Eintrag ins LDAP reinschreibt und dann habe ich den. Ja, manche mögen Doofgott, weil er auch IMAP in MBOX-Dateien machen kann. Also eine Datei, wo dann alle 500 Mails hintereinander drin sind, statt 500 einzelner Dateien. Kann ich nur sagen, das ist relativ furchtbar, das will man eigentlich auch nicht. Weil es eben Logging-Probleme hat, kann man eben nicht per NFS scheren, weil es relativ viel I.O. produziert. Was passiert, wenn ich in der Mitte von einer 800 Megabyte Mailbox eine Mail rauslöschen möchte? Ja, dann ist das Ding erstmal am Kopieren und so weiter und so fort. Also das kann man vielleicht benutzen, wenn man alte MBOX-Dateien von früher noch hat. Aber da gibt es heute freie Migrationstools, die einfach MBOX nach Media konvertieren. Und in aller Regel ist es besser, das Ding halt einmal den konvertieren zu lassen und dann Media einzusetzen. Aufgrund der ganzen Vorteile, die Media als solches besitzt. Ja, Cyrus, mächtig, kann alles prima. Also ich glaube, featuremäßig ist er ganz vorne. Die MBOX-Dateien. Soweit wie die Distribution ausliefern, nicht, dass ich wüsste, aber man könnte es halt einrichten. Ich kann halt sagen, hier benutzt bitte die Verzeichnisse und speichere alles in MBOX. Das kann ich in einer Konfigurationsdatei von Doofgott. Nee, per Default nicht, nein, per Default erwartet er Mail hier. Aber zumindest so in allen Bayern, die ich bislang gesehen habe. Das will man auch nicht. Aber die Option besteht und wer glaubt, dass er das gut findet oder wo es vielleicht wirklich mal ausnahmsweise Sinn machen könnte, der könnte es nutzen. Aber IMAP in MBOX, weiß ich nicht, kauseln mir so ein bisschen die Zehennägel. Ja, die Nachteile davon. Kurier, da passiert momentan so nach meinem Eindruck nichts mehr allzu viel. Wie gesagt, sowas wie ein Index hätte man ja mal implementieren können. Nein, gibt's einfach nicht. Neue Features gibt's auch nicht wirklich. Performance Tuning, das was seit Jahren drin ist, wie B3-Dateien vernünftig, also X3 mit B3-Index wird von Kurier genutzt und so weiter. Aber mehr eben auch nicht. Das Ding ist so, wie es ist, quasi fertig, mehr passiert nicht. Doofgott ist noch ein bisschen frisch oder ein bisschen feucht in den Ohren. Wird komischerweise so ein bisschen seit drei Jahren schon relativ flott überall eingesetzt, fand ich immer so ein bisschen bedenklich. Also vor 1,5 Jahren hat er noch Root-Exploits im SSL-Code gehabt, wo ich mir denke so, okay, aber jeder setzt das Ding erstmal fröhlich ein, weil ist ja ganz toll und schön von den Features. Mittlerweile muss ich sagen, die letzten 1,5 Jahre waren relativ ruhig, es ist, denke ich, relativ etabliert. Wie gesagt, wir haben jetzt auch gewechselt vor ein paar Wochen, sind damit auch sehr zufrieden. Früher hätte ich es nicht einsetzen wollen, mittlerweile denke ich, kann man das durchaus guten Gewissens auch machen. Cyrus kann man machen, muss man bloß wissen, worauf man sich einlässt. Gibt es für Großinstallationen oder wenn ich sowas wie ein Colab oder sowas habe, der einen Cyrus einfach mitbringt, auch keinen Grund, das irgendwie jetzt schlecht zu finden. Aber es wäre halt aufgrund meiner subjektiven Vorgeschichte einfach nicht meine Wahl. Gibt aber sicherlich andere Verfechter dafür. Jo, Kurier, Doofgott, Cyrus, im Prinzip die Entscheidung muss ich jetzt so ein bisschen Ihnen überlassen. Große Pluspunkt von Doofgott ist, also wenn man heute noch auf die Media-Geschichte, also im Prinzip ist die Frage Media oder Cyrus, so ein bisschen, ne? Cyrus aufgrund der Features und Vorteile mit seinen zentralen Datenbanken, Kurier, Doofgott, wenn man das eben keep it simple haben möchte und einfach lieber robust. Vorteil von Kurier ist, das Ding ist relativ alt und es gibt eine gute Buchdokumentation. Vorteil von Doofgott, es gibt ein relativ gutes Wiki. Das müssen Sie jetzt selber überlegen. Ich würde heute durchaus auch auf Doofgott. Es gibt zwei relativ bekannte Mailinglisten zum Postfix-Buch und zur IMAP. Die IMAP-Liste, da ist nicht so viel los. Auf der Postfix-Liste werden auch relativ viele IMAP-Fragen rund um Kurier, Cyrus und Doofgott beantwortet. Dort sind auch relativ viele hilfsbereite Seelen unterwegs. Wer also konkrete Probleme hat, findet dort deutschsprachige Hilfe. Und wenn ich sagte, keine hilfsbereite Mailingliste, dann meine ich natürlich das englische Original, ja, nicht die. Und natürlich gibt es etwas Buchdokumentation dafür, für die, die das interessiert. Der Verlag ist ja, glaube ich, hier auch im Stand oder sowas unten im Foyer. Ich bin auch heute Morgen leider durchgerannt, ich habe es nicht gesehen. Und wer unbedingt möchte, der kann natürlich uns auch einfach mal anrufen und vielleicht zu sich ins Haus holen oder einfach mal ein Telefongespräch mit einer Strategie überlegen. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Ja, die Frage habe ich vorhin beim ersten Vortrag vergessen. Natürlich sind die Folien wie immer auf dem Netzwerk downloadbar. Ich weiß nicht, ob es überhaupt irgendeinen Vortrag von irgendwelchen Leuten ergibt, der nicht irgendwo downloadbar ist. Natürlich können Sie die haben zum Nachlesen. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Nachmittag, vielleicht noch ein gutes Mittagessen, viel Spaß an der Tastatur und würde mich freuen, wenn wir uns bald wiedersehen auf der CeBIT oder weiß der Geier wo auch immer. In diesem Sinne, schönen Tag noch.